Theologie. Mein Name ist Moritz Bohn und ich spreche heute mit Nina Checkert, die in Frankfurt Koranexegese unterrichtet. Bevor wir ins Thema einsteigen, die erste Frage, die wir allen unseren Gesprächspartnern stellen: Was hörst du am häufigsten?
Musikmäßig?
Alles, also alles. Was hörst du am häufigsten?
Was ich häufig höre? Ich höre in letzter Zeit so eine ganz komische Mischung von Lounge und Trip-Hop im Hintergrund. So die letzten Tage, das lasse ich im Hintergrund laufen bei der Arbeit am Schreibtisch, wenn ich einen Text schreibe oder mein Buch, an dem ich gerade arbeite, das Manuskript dafür überarbeite, damit ich zum einen nicht einschlafe, so ein bisschen Geräusche habe und zum anderen auch, damit ich halt auch weil man so latent ja auch gestresst ist, man steht unter Zeitdruck, damit man auch so ein bisschen was Gutes für sich tut. Das höre ich. Ansonsten, ich glaube, ich bin ein sehr geräuschempfindlicher Mensch.
Okay. Spannend, also da kommst du am nächsten an Ali Randuran, der hört auch Trance, während er arbeitet. Scheint eine Strategie zu sein, ja.
Ja, ich glaube, ich habe es auch ein bisschen von ihm mitbekommen, weil er mir auch mal irgendwann gesagt hat, hier, guck doch mal so Richtung Trance und so. Ich höre eigentlich relativ gerne elektronische Musik, bin da aber schon, also generell mein Musikgeschmack ist sehr, sehr wählerisch, weswegen ich seit einigen Jahren, teilweise Jahrzehnten, immer dieselben Künstler höre. Aber zum Arbeiten ist halt sowas mit Vocals, irgendwie mit Gesang und so, je nachdem, was man macht. Wenn man sich stark konzentriert, dann eher lieber dann so Instrumentalmusik. Trance ist da schon gut.
Also das war mit Abstand die ausführlichste Antwort. aber vielen Dank. Also es ist auch spannend. Jetzt zum Thema islamische Theologie.
Ja.
Ist ja ein recht junges Fach. Also ich bin jetzt ja mit meinen 6 Semestern nicht die erste Generation, die fertig ist, aber ihr seid mit die erste Generation an Dozenten eigentlich, die das unterrichtet. Also was ist dein Weg zu dem Fach gewesen? Wie bist du zu islamischer Theologie und auch nach Frankfurt gekommen?
Ich habe eigentlich Islamwissenschaft studiert im Hauptfach. Ich habe einen Magisterabschluss von der Universität Köln in den Nebenfächern Germanistik und Ethnologie damals. Ich habe zuerst als Redakteurin, also als Journalistin gearbeitet, nach dem Studium. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel gelernt. Aber ich habe schon irgendwie relativ schnell gemerkt, das ist nicht irgendwie so ganz das Richtige für mich. Ich möchte lieber an komplexeren Themen langwierig arbeiten. Wie ich dann zur islamischen Theologie gekommen bin, war so: Es gab 2011 eine Ausschreibung für ein Doktorandenprogramm, das erste Doktorandenprogramm in unserem Fach, das bundesweit ausgeschrieben war, nämlich das für das Graduiertenkolleg Islamische Theologie, das von der Stiftung Mercator gefördert wurde. Und ich hatte sehr lange Zweifel und Skepsis. Also ich wusste, ich habe gar keine Ausbildung im Fach islamische Studien, islamische Theologie, weil mein Studium an der Uni Köln, des Faches Islamwissenschaft, war eher philologisch und historisch ausgerichtet. So hatte ich eigentlich keine wirklich belastbaren Grundkenntnisse. Und ich wusste, dass meine, ich sag mal, einfache Ausbildung in der Moschee und was ich von meinen Eltern gelernt hatte, was ich da an Wissen mitbrachte, so etwas wie Tajwid und Wissen über den Koran, dieses Grundwissen wird sicherlich nicht ausreichen. Zu dem Zeitpunkt war ich auch schon Lehrende an der Uni Köln, allerdings im Fach Islamwissenschaft. Ja, und da habe ich es einfach probiert und wurde dann genommen, auch teilweise zu meiner Überraschung. Und die Promotionszeit war eine sehr bereichernde Zeit in vielerlei Hinsicht, fachlich wie auch menschlich, sowohl für mich als auch die Menschen um mich herum. Ja, und dann habe ich meine Promotion 2017 im Februar hier in Frankfurt an der Universität abgeschlossen. Und so bin ich nach Frankfurt gekommen. Also Frankfurt war nicht ganz der Einstieg für mich in das Fach Islamische Theologie. Ich habe an der Universität Münster angefangen zu promovieren im
Okay.
Graduiertenkolleg und wollte dann aber nach Frankfurt kommen und bin dann im Januar 2014 als Doktorandin zu Professor Özsoy gewechselt. Und als ich dann gegen Ende der Promotion war, habe ich dann auch angefangen, hier zu unterrichten. Genau.
Genau, also Professor Özsoy hast du ja auch schon
Ja.
genannt, in dessen
Ja.
Lehrtradition stehst du ja
Ja.
auch und unterrichtest hier auch Koranexegese.
Ja.
Kannst du diese Disziplin kurz vorstellen? Womit beschäftigt man sich da und welchen Platz hat das Fach auch innerhalb der islamischen Theologie in Deutschland?
Das Fach Koranexegese, also wir sagen im Deutschen Koranexegese, klassisch oder traditionell würden darunter verschiedene Disziplinen fallen, die ineinander greifen. Der Oberbegriff ist Tafsir für Exegese. Und dann gibt es noch die sogenannten Ulum al-Quran, also die Koranwissenschaften, die sich mit den Subdisziplinen der Koranexegese beschäftigen. Und dazu gehört eigentlich auch Hadith als eine Disziplin, die, wenn man sich gerade die klassische Koranexegese anschaut, nicht ignoriert werden kann. Zur Koranexegese gehören eigentlich auch klassisch alle Disziplinen, also Kalam gehört auch dazu und Usul al-Fiqh gehört dazu und Fiqh. Idealerweise hat man also Kenntnisse in allen Bereichen, aber an der Universität muss man sich gerade in der Lehre natürlich einschränken und darum geht es ja, vor allem im Bachelorstudium geht es ja auch darum, Grundlagen zu vermitteln. Und da fangen wir an natürlich mit der Geschichte der Koranexegese, wie sich diese entwickelt hat, was die verschiedenen Textgattungen sind, also welche verschiedenen Formen von Tafsirwerken es gibt. Gleichzeitig erwirbt man dabei auch Kenntnisse über die Gelehrten, die diese Texte geschrieben haben, die natürlich nicht nur auf einen bestimmten Bereich spezialisiert werden, sondern die im besten Fall Universalgelehrte waren, im anderen Falle auch zum Beispiel eigentlich Mutakellimun waren, wie bei Al-Maturidi, also systematische Theologen waren, die dann ein wichtiges exegetisches Werk geschrieben haben. Der Schwerpunkt von mir, das wirkt sich natürlich dann auch ein bisschen auf den Schwerpunkt von Frankfurt aus. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ich ja eine Schülerin von Ömer Özsoy bin, sind die traditionellen, also die klassischen Koranwissenschaften und dort eben bestimmte Subdisziplinen davon natürlich. Also die Genese des Korans, also Tarikh al-Quran, alles was zur Geschichte des Korantextes gehört. Und die Wissenschaften, die ich als kontextuelle Wissenschaften, also unter dem Begriff Kontext subsumieren würde. Solche Sachen wie die Offenbarungsanlässe, also Esbab al-Nuzul, das Wissen über die zeitliche und geografische Situierung der Herabsendungen. Also ich benutze im Deutschen das Wort Herabsendung, aber das kommt natürlich aus dem Arabischen von Tenzil, Nuzul oder Inzal. Das bedeutet, dass man sich die Wissenschaften über El-Mekki oder El-Medeni anschaut. Es sind aber auch Wissenschaften, eins davon ist zum Beispiel, was ich in meiner Doktorarbeit untersucht habe, das nennt sich Munasabat bain al-Ayat wa Suwar, also die Zusammenhänge zwischen Verse und den Versen und Suren im Mushaf, also im kanonischen Text. Also es sind viele verschiedene Wissenschaften, die miteinander zusammenhängen. Das ist so mein Spezialgebiet, worüber ich geforscht habe und was ich auch im Bachelorstudium unterrichte.
Da sind wir schon direkt
Ja.
in der Forschung angekommen. Der Titel deiner Dissertation lautete Der Koran als Rede und Text, Hermeneutik sunnitischer Koranexegeten zwischen Textkohärenz und Offenbarungskontext. Ja, wow, erstmal, ja. Was fasziniert dich an dieser Thematik? Und auch können wir auch noch auf dein Habil-Projekt zu sprechen kommen. Was sind die Ziele, die du dir für deine Forschung gesteckt hast?
Was mich an meiner Doktorarbeit fasziniert hat, war wahrscheinlich diese schiere Komplexität an diesen verschiedenen Subdisziplinen, die ich vorhin genannt habe, die man zum einen sozusagen isoliert als einzelne Wissenschaft betrachten kann und was auch schon in der Vergangenheit bis ins Detail schon bereits gemacht wurde, aber vor allem deren Zusammenhänge zu sehen. Und das Oberthema ist sozusagen das Spannungsfeld des Korans. als ein in sich kohärenter Text, also den kanonischen Text als einen in sich kohärenten Text zu betrachten und das in Bezug zu setzen zu dem Koran als eine mündliche Rede, also die Offenbarung als mündliche Rede, die in konkreten Situationen offenbart wurden, die Bezug nahmen auf spezifische Fragen der Hörer um den Propheten Mohammed herum und auch deren Polemiken und so weiter und so fort, sozusagen den Koran von seiner Entstehung her zu betrachten. Aber da denkt man zum Beispiel, wenn man jetzt islamwissenschaftlich denkt, viel in Richtung von die Chronologie der Suren zu rekonstruieren. Mhm. Das wurde ja schon gemacht, das war nicht so mein Erkenntnisinteresse. Mein Erkenntnisinteresse bei der Doktorarbeit war, wie haben die Gelehrten der klassischen Koranwissenschaften, insbesondere Ez-Zerkeshi und Ez-Suyuti, dieses Spannungsfeld in ihren Werken behandelt. Also wie haben sie den Koran sowohl als eine kontextuelle Rede in seinem Herabsendungsmodus reflektiert, wie zeigt sich das in ihren Wissenschaften, die sie untersuchen, und gleichzeitig den Koran aber als kanonischen Text, der eine lineare Kohärenz hat. Also es fängt dann an von Al-Fatiha, diese Kohärenz zieht sich linear durch über die Suren. Und es gibt dann auch die Vorstellung, dass sich diese lineare Kohärenz auf der Versebene auch fortsetzt bis En-Nas. Also dass der Mushaf sozusagen eine lineare Struktur hat, obwohl man genau weiß, dass die einzelnen textuellen Einheiten im Mushaf in ganz unterschiedlichen Kontexten sozusagen entstanden sind und erst später, vor allem unter dem dritten Kalifen Uthman, zu diesem kanonischen Text zusammengefügt wurden. Also man sieht schon, das ist eine sehr komplexe Thematik, die ich aber eben aufgrund dieser Komplexität sehr interessant fand und die natürlich, und das ist so eine Zwischenebene in meiner Doktorarbeit, die aktuellen zeitgenössischen Fragen auch mit reflektiert. Das heißt, ich habe auch Fragen, die von zeitgenössischen Gelehrten oder Denkern wie Fazlur Rahman und Abu Zeid so in den Diskurs geworfen wurden, aufgenommen, die auch ein Stück weit mitreflektiert und auf dieser Grundlage dann meine eigenen Fragen formuliert. Mhm. Im Hinblick auf die aktuelle Forschung läuft unter dem Arbeitstitel Dialogische Rede im Koran. Da geht es auch um das Thema Rede. Also ich will dann etwas weg von diesem Textbegriff und dem Textverständnis und mir anschauen, wie man den Koran als eine göttliche Rede bzw. Anrede zuerst an den Propheten Mohammed und dann an die Menschen um ihn herum und dann natürlich auch dann übertragen an die gesamte Menschheit sozusagen, weil alle Muslime sich auch nach wie vor vom Koran adressiert fühlen, wie sich das auf textueller und struktureller Ebene im Koran manifestiert und was es dort eben für neue Horizonte ergibt. Und wo ich dann hin will, ist zum einen methodologisch möchte ich etwas Neues versuchen, nämlich aus der linguistischen Pragmatik einen Ansatz entwickeln. Das bedeutet, dass man Sprache, und das würde bedeuten Offenbarung in dem Fall, als eine Sprechhandlung versteht. Und das impliziert verschiedene Momente und Elemente, also Sprechhandlung, das heißt Sprechen oder Sprachgebrauch hat eine bestimmte Funktion. Man denkt dann ein bisschen kommunikationswissenschaftlich oder kommunikationstheoretisch. Und dieses Modell oder diese Systematik, die ich dann erarbeiten möchte, dann anschließend im Hinblick auf unser Verständnis, was der Koran als eine Offenbarung oder Mitteilung, besser gesagt, der Begriff Offenbarung passt nicht so ganz im Deutschen, als eine göttliche Mitteilung im arabischen Bayan, was das bedeutet, also dazu in Bezug setzen und dann reflektieren. Das ist die Forschungsarbeit, die jetzt ansteht.
Genau, da würde ich gerade gerne nochmal einen Schritt zurück machen. Das ist sehr, sehr komplex, aber auch mindestens genauso spannend, um nochmal auf deinem Unterricht zu sprechen zu kommen. Ich hatte bei dir ein Seminar zu Ulum al-Quran, wenn ich mich richtig erinnere, ja, tue ich. Und was hast du dieses Semester für einen Kurs unterrichtet? Was versuchst du den Studierenden zu vermitteln und wie sieht dein Unterricht aus?
Ich habe dieses Semester auch ein Seminar über dialogische Rede im Koran unterrichtet, wo ich verschiedene Aspekte oder verschiedene Formen der dialogischen Rede im Koran im Unterricht angesprochen habe. Und bei mir ist der Unterricht hat mehrere Ebenen. Es ist ein bisschen auch so wie in den Texten, die ich schreibe. Es gibt sozusagen immer die eine Ebene, die dort ansetzt, wo ich selber reflektiere. Das heißt, es geht dort meistens um hermeneutische und erkenntnistheoretische Voraussetzungen, wo ich mir frage, also was ist überhaupt Exegese? Wovon reden wir dort überhaupt? Was ist unsere Zielsetzung? Also erkenntnistheoretisch, was machen wir in dieser Disziplin? Ich versuche, die Studenten dazu anzuregen. Und das ergibt sich meistens sowieso aus dem Material. Also es schwingt dann immer im Hintergrund mit. Daran knüpft dann an die Frage, was sind unsere Methoden? Weil die Methodenfrage ist auch sowohl zeitgenössisch als auch klassisch in den Textwissenschaften immer sehr wichtig, weil dort immer auch Legitimationen verhandelt werden. Das heißt, man sagt zum Beispiel, es gibt Leute, die heute zum Beispiel sagen, feministische Koranexegese, ach, deren Methoden sind schwach, das heißt, auch deren Ergebnisse sind damit nicht akzeptabel. Das heißt, die Methodologie und damit auch die Voraussetzungen der Methodologien, das sind die Hermeneutik, also Hermeneutik reflektiert die Voraussetzungen und die Prinzipien, die hinter der Methodologie stehen, die finden nicht Akzeptanz, weswegen auch die Ergebnisse dieser Arbeit teilweise nicht akzeptiert werden. Auf dieser Basis finde ich eben, dass man auch die Methodologien reflektieren sollte. Deswegen wird auch sehr stark über die Methodologien der klassischen oder der vormodernen Exegeten reflektiert. Und immer in Bezug gesetzt zu, was aktuell in der Forschung gearbeitet wird. Das heißt, ich gucke da auch in die Islamwissenschaft, aber ich gucke auch in die islamische Studien, also in die islamische Theologie und suche dann nach Sekundärtexten. Meistens ist das dann in englischer Sprache, weil sich das anbietet. In Deutsch haben wir noch nicht so viel und in Türkisch können zwar einige Studierende, aber nicht alle. Ich kann die auch natürlich nicht dazu zwingen, sodass wir teilweise dann Sekundärtexte in englischer Sprache lesen und dann Tafsir-Texte, also klassische in arabischer Sprache und den Korantext dann auch dazu in Bezug setzen. Ich persönlich finde es wichtig, dass Studierende dann, wir nehmen dann meistens einzelne Koranverse, einzelne Ayat und ich sage ihnen immer, lies den erstmal auf Arabisch und was verstehst du erstmal? Also ohne jetzt direkt in den Tafsir zu gehen, ohne in den Hadith zu gehen, erstmal nur auf Wortlautebene, was verstehst du? Und dann zeigen sich meistens schon die Probleme. Bei dieser sozusagen ersten oberflächlichen Lektüre zeigen sich schon die Probleme oder die Aspekte, die dann auch die Gelehrten zum Beispiel in der Vormoderne untersucht haben. Man kommt automatisch darauf. Dann kommen dann so Fragen wie, worauf bezieht sich denn eigentlich dieses Pronomen? Worauf bezieht sich dieses Hu oder Hä? Und wer sind dort die Adressaten? Und wen adressiert Gott dort? Was ist dort implizit gesagt, was aber nicht, was wir annehmen, was dann aber erst durch weitere Überlegungen explizit gemacht werden muss? Und diese weiteren Überlegungen kann dann Sachen wie, dass man Überlieferungen, also Hadithe hinzuzieht und so weiter und so fort. Also das ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und genau, also mir ist es wichtig, dass Studenten einmal diesen Weg, den Exegeten gehen, nachvollziehen können und dass sie auch selber dabei aktiviert werden. Darauf lege ich sehr viel Wert.
Ja, vielen Dank schon mal an der Stelle für diese vielen Einsichten. Die letzte Frage, der Standort Frankfurt in 3 Worten.
Der Standort Frankfurt in 3 Worten, innovativ, menschlich,
Nicht göttlich, also.
nicht göttlich, sondern menschlich, obwohl das Göttliche natürlich sich im Menschlichen auch manifestiert, wenn man es sieht oder sehen möchte. Ja, und was ich halt in Frankfurt toll finde, ist, es gibt... Das ist jetzt nicht mehr das letzte dritte Wort, das wird jetzt ein ganzer Satz. Es gibt flache Hierarchien. Man kann also was einen selber als Forscher oder als Forscherin beschäftigt, das kann man an die Professoren auch herantragen. Das wird in der Regel gehört. Und man hat doch schon relativ viel eigenen Freiraum, seine eigenen Themen zu setzen und diese zu gestalten. Ich weiß nicht, was für ein Wort man dafür nehmen kann. Das war das dritte.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Nimit. An unsere Zuhörer vielen Dank fürs Reinhören. Im Netz findet ihr uns unter Theofunk, auf unserer Website und im sozialen Netz. Bis dahin, bleibt gut und hört gut.